SWR 2 Forum.
Heute mehr als Klezmer und Koscher. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Am Mikrofon ist Doris Maul. Im Jahr 321 hat Kaiser Konstantin ein Edikt erlassen, das es jüdischen Menschen erstmals erlaubte, in der Kurie, also in der Kölner Stadtverwaltung, öffentliche Ämter zu übernehmen. Das Dokument gilt als frühester schriftlicher Nachweis für jüdisches Leben nördlich der Alpen. Am kommenden Sonntag nun beginnt ein Festjahr, das dieses historische Datum zum Anlass nimmt, 1700 Jahre jüdisches Leben auf dem Gebiet des heutigen Deutschland einer möglichst breiten Öffentlichkeit näher zu bringen. Gerade jüngere Juden und Jüdinnen haben in der Vergangenheit kritisiert, dass die Darstellung des Judentums sich zu sehr am Holocaust orientieren würde. Außerhalb des Gedenkens an die Shoah finden wir nicht ausreichend statt, sagen sie. Wir wollen im Hier und Jetzt wahrgenommen werden, mit unserem Humor, unseren Wünschen, unserem Alltag. Wie also lässt sich jüdisches Leben angemessen und vor allem zeitgemäß sichtbar und erlebbar machen? Kann ein Festjahr dabei helfen? Darüber möchte ich jetzt diskutieren mit Professor Dr. Mirjam Wenzel, der Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, mit Anna Staroselski. Sie ist seit April 2020 Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland, einer Vereinigung junger jüdischer Erwachsener, deren Ziel die gemeinsame politische Arbeit und die Interessenvertretung ist. Und mit André Kovac, dem Geschäftsführer des Vereins 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V. Herr Kovac, fangen wir mal mit Ihnen an. Ihr Verein hat sich ja schon 2018 gegründet und seither das Festjahr vorbereitet, das am 21. Februar, also am kommenden Sonntag, beginnt. Warum braucht jüdisches Leben in Deutschland im Jahr 2021 eine PR-Kampagne?
Das ist eine gute Frage, die ich mir versuche seit anderthalb Jahren zu beantworten. Ich hoffe, wir stellen jetzt die richtigen Fragen, um auch die richtige PR-Kampagne zu starten. Prinzipiell sehe ich zwei Probleme. Das erste Problem ist, wir sind, und das ist auch ein persönlicher Eindruck, in eine gewisse Routine gekommen, die uns dazu bringt, dass wir viel Gedenkkultur, viel Routine in der Gedenkkultur vorfinden in der Gesellschaft und ein gewisses verkrampftes Miteinander. Und das vermeidet natürlich, dass man sich wirklich kennenlernt. Und als Ergebnis haben wir die Situation, das wurde mir von sehr vielen berichtet, dass in Schulen viel über Religion und auch über die Shoah unterrichtet wird, das ist auch richtig so, aber dass wenig über jüdisches Leben heute gesprochen wird und dass wenig dargestellt wird. Und dazu versuchen wir beizutragen, dass wir das mit der, wie Sie sagen, PR-Kampagne jetzt ein bisschen ändern.
Frau Staroselski, ich habe vorhin ja schon die Unzufriedenheit der jüngeren Juden und Jüdinnen über die bisherige Repräsentanz und auch Darstellung jüdischen Lebens in der deutschen Öffentlichkeit erwähnt. Wie erleben Sie das? Ist das wirklich so? Also wenn Sie auf deutsche Studierende stoßen zum Beispiel, werden Sie als Jüdin sofort mit der Shoah in Verbindung gebracht?
Ja, ganz massiv. Und zwar erlebt man da auch ganz oft, dass man zwangsläufig beginnt, über die Shoah zu sprechen und auch wirklich quasi nur über diese Sache. Dann kommt es schnell zu dem Gespräch über Antisemitismus und möglicherweise noch über den israel-palästinensischen Konflikt. Und Sie sprachen von der PR-Kampagne, warum die jetzt notwendig ist. Ich denke, dass es sehr notwendig ist, diese PR-Kampagne für jüdisches Leben in Deutschland zu starten, damit man wirklich über die Vielfalt, über junge Stimmen, über die Diversität innerhalb der jüdischen Gemeinschaft sprechen kann und auch versteht und nachvollziehen kann, dass es nicht die eine jüdische Identität gibt, sondern dass es eine sehr bunte, lebendige und vielfältige Identität, die vielleicht sogar aus mehreren Identitäten besteht. Und es ist Zeit, auf jeden Fall darüber endlich zu sprechen. Und natürlich, wenn man sich als jüdische Person in Anführungsstrichen outet, dann wird man erstmal auch mit Samthandschuhen angefasst und es beginnt ein unangenehmes Gespräch. Und das muss aufhören. Wir müssen Stereotype brechen. Es gibt ganz, ganz viele Ansatzpunkte, wo man beginnen kann. Und ich denke, dass dieses Festjahr ein guter Ansatz ist, mit diesen Diskussionen zu beginnen.
Frau Wenzel, an die Fachfrau für Präsentation von Geschichte und Tradition sozusagen die Frage, trifft es Ihrer Wahrnehmung nach zu, dass die Darstellung jüdischen Lebens in der deutschen Öffentlichkeit zu lange an der Vergangenheit und damit eben tatsächlich an der Shoah orientiert war?
Naja, das entsprach ja auch der Realität. So muss man das sehen. Wir haben in den 80er Jahren hier eine kleine Gemeinschaft gehabt, etwa 30.000 Jüdinnen und Juden, die ausschließlich Überlebende und Nachkommen von Überlebenden waren. Und von daher hat diese Wahrnehmung auch etwas gespiegelt und natürlich auch gespiegelt quasi die deutsche Verantwortung und Schuldgefühle, Schuldabwehrgefühle gegenüber dem, was passiert ist. Wir haben aber einfach seit den 90er Jahren hier eine ganz neue Situation. Durch die Migration der russischsprachigen Jüdinnen und Juden gibt es eine vitale, plurale jüdische Gegenwart. Und deswegen haben sich die Parameter geändert jüdischen Lebens in Deutschland. Und natürlich ist es wichtig, diesen geänderten Parametern auch gerecht zu werden in der medialen Wahrnehmung. Dass das genau unsere Aufgabe ist, als Museum dazu beizutragen, das finde ich, ist selbstverständlich. Ich denke, das haben wir auch getan jetzt mit unserem neuen Museum.
Bevor wir auf die Zeit seit den 1990er Jahren blicken, möchte ich noch mal wirklich zurückgehen an den Ausgangspunkt nach 1945. Die Situation, die Sie ja eben auch schon angesprochen haben, Frau Wenzel. Der Rabbiner Leo Beck hat damals nach Ende des Zweiten Weltkriegs gesagt, das Zeitalter der deutschen Juden sei endgültig vorbei. Aber es kam ja dann doch anders. 30.000 Juden ungefähr, sagten Sie gerade, seien in Deutschland geblieben. Aber offenbar zunächst mit einem Rückzug ins Private. Also Dan Diener spricht für diese Zeit von anwesender Abwesenheit.
Ich würde jetzt gerne nochmal, ich denke Rückzug ins Private, ich meine, Sie sollten sich die Situation vergegenwärtigen. Die meisten, die hier geblieben sind, sind hierher gekommen, sind hierher geflüchtet. Es waren im Wesentlichen polnische Jüdinnen und Juden aus anderen osteuropäischen Ländern, wo es nach der Shoah massive Pogrome gab und die nicht in ihre Orte zurückkehren konnten. Sie sind in den Schutz im Wesentlichen der Amerikaner gegangen und sie waren auch in dem Bleiben nicht anerkannt. Im Gegenteil, sowohl amerikanische Organisationen wie auch jüdische Organisationen haben massiven Druck ausgeübt, dass emigriert wird, Israel oder in die USA. Das heißt, es bestand ein großer Rechtfertigungsnotwendigkeit auch gegenüber der jüdischen Öffentlichkeit. Und dann begegnete man gerne mal unterdessen beim Arzt oder bei irgendwelchen Verwaltungstätigkeiten natürlich auch ehemaligen NS-Tätern. Und natürlich wurden diejenigen, die hier lebten, permanent gewahr, dass sie im postnationalsozialistischen Deutschland leben. Diese Situation muss man sich in aller Konsequenz vergegenwärtigen, um den Unterschied auch zu heute zu verstehen.
Ja, und auch um die Schwierigkeiten des Neuanfangs zu verstehen. Also vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten galten die Juden als deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens. Da war also die deutsche und die jüdische Identität ganz, ganz eng miteinander verflochten.
Ja, also das ist sicherlich so, wenn wir eine Brücke zu heute bauen. Wir hatten natürlich die Situation vor, das war 1933, darf man auch nicht vergessen, lebten 500.000 Juden in Deutschland in über 1.000 Gemeinden. Also es war eine sehr starke deutsch-jüdische Kultur, die sich dort gebildet hat, auch durch einige Persönlichkeiten, die wirklich gewachsen ist. Dieses Leben wurde natürlich komplett zerstört. Durch den Nationalsozialismus, durch die Shoah ist eigentlich nichts mehr übrig geblieben. Wir haben es gerade gehört. Es waren 1949 ca. 16.000 Juden, die noch hier lebten. Und dieses Leben hat sich jetzt mit der Zeit aufgebaut. Das heißt, wenn wir die Situation damals und heute vergleichen, es hat sich viel getan. Und wenn man die Brücke nach heute baut, darf man auch nicht vergessen, dieses gewachsene deutsch-jüdische Identität, die formt sich jetzt gerade neu. In den 80er Jahren sind sehr, sehr viele Menschen, sehr viele jüdische Menschen aus den ehemaligen Sowjetrepubliken hier eingewandert. Mittlerweile haben wir die Situation, dass wir 150.000 jüdische Menschen jetzt in Deutschland leben, geschätzt. Manche sagen 200.000. Und davon sind über 90% aus den ehemaligen Sowjetrepubliken eingewandert. Wir reden nicht über die Einwanderungen, die noch vorher stattfanden, bei den 30.000, wie zum Beispiel ich persönlich. Ich komme aus einer ungarisch-rumänischen Familie. Ich bin zwar hier aufgewachsen, aber ich zähle zu einer von diesen 27.000 bis 30.000, die auch mit eingewandert sind. Das heißt, diese deutsch-jüdische Identität ist im Wandel begriffen. Und das ist ein Prozess, der spielt sich jetzt gerade sowohl bei den jüdischen Menschen ab, sehr, sehr stark. Das merkt man auch an den vielen Diskussionen. Aber das ist natürlich auch eine Herausforderung, wenn wir ein deutsch-jüdisches Leben darstellen wollen. Es gibt es eigentlich nicht als Homogenität. Man muss, und da komme ich auch auf den Kommentar vorher zurück, eigentlich nochmal klar herausstellen, es gibt kein deutsches Judentum an sich als ein Block, sondern in unserer pluralen Gesellschaft ist es eben bunt, vielfältig und Gott sei Dank mittlerweile auch laut.
Frau Starosielski, wenn wir über Identität sprechen, über Selbstverständnis an dieser Stelle, wie nehmen Sie sich selbst als junge Jüdin hier und heute wahr? Also Sie sind 24 Jahre alt. Welcher Teil von Ihnen steht hinsichtlich Ihres Selbstverständnisses, Ihrer Identität im Vordergrund? Das Jüdischsein, das Deutschsein?
Also meine Eltern gehörten auch zu dieser Gruppe, die in den 90er Jahren nach Deutschland emigriert ist, aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Sie kamen aus der Ukraine hierher. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und habe natürlich auch durch die Schule und durch mein Umfeld das Deutschsein verinnerlicht. Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Teil in mir. Auch das Jüdischsein ist ein großer Teil meiner Identität. Wobei man auch dazu sagen muss, dass diejenigen, die aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind, größtenteils wenig Berührungspunkte mit der tatsächlich jüdischen Tradition hatten. Sie wussten, dass sie Juden sind, dadurch auch, dass das im Pass vermerkt worden ist. Aber mit der tatsächlichen jüdischen Tradition konnten sie relativ wenig anfangen. Und dann quasi hier in den jüdischen Gemeinden, vor allen Dingen in den Großstädten, gab es vielleicht sogar das Privileg, dass jüdische Kinder in die Synagoge gehen konnten, um über die jüdische Tradition und Religion zu lernen. Das war sozusagen auch ein Teil meines Werdegangs, wenn ich das so sagen darf, wo ich auch über die jüdische Tradition erstmals gelernt habe und mir das eben sehr wichtig wurde und ich jetzt bis heute weiter darüber lernen möchte. Aber Herr Kovacs, ich möchte gerne nochmal darauf eingehen, was Sie gesagt haben mit dem deutschen Judentum. Und zwar glaube ich schon, dass es ein deutsches Judentum gab. Also wenn man sich beispielsweise auch die Entstehungsgeschichte der Neo-Orthodoxie oder des liberalen Judentums ansieht, die finden beide ihren Ursprung auch tatsächlich hier in Deutschland. Oder wenn wir darüber sprechen, dass es aschkenasisches Judentum gibt. Aschkenas, das ist die Gebietsbezeichnung aus biblischen Zeiten für den deutschsprachigen Raum. Also der schon quasi zur antiken Zeit als Begriff benutzt wurde. Das heißt, das aschkenasische Judentum ist in erster Linie ein deutschsprachig geprägtes Judentum. Und das sehen wir dann ja auch, wenn wir beispielsweise über Jiddisch als Sprache sprechen. Die beinhaltet ja auch sehr, sehr viele Aspekte der deutschen Sprache und verbindet quasi Elemente des Hebräischen und des Deutschen. Deswegen denke ich eben, dass wenn wir über 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland sprechen, ist es eben auch so wichtig, tatsächlich sich diese gesamte Bandbreite anzuschauen der 1700 Jahre und auch noch weiter nach hinten zu blicken als in die Zeit der Weimarer Republik oder dann der Shoah.
Ich muss ein bisschen widersprechen. Also wenn wir von deutschem Judentum sprechen, sprechen wir wirklich von einer ganz bestimmten historischen Epoche, die einen Anfang und ein Ende hat. Und der Anfang ist Moses Mendelssohn und die Haskalah, die jüdische Aufklärung, die Übersetzung der Bibel, dass die Gottesdienste in deutscher Sprache in Teilen abgehalten wurden, dass insbesondere in dem sich im 19. Jahrhundert entwickelten Reformjudentum eine ganz, ganz starke Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft, ein Gestalten der deutschen Gesellschaft, ein sich Identifizieren mit der deutschen Kultur stattgefunden hat. Und wir reden von einem Ende, so wie Sie am Anfang zitiert haben mit Leo Beck, mit der Shoah. Alles, was heute diskutiert wird zum Verhältnis zwischen Deutschsein und Jüdischsein, ist eine Verhältnisbeziehung, eine neurotische Verhältnisbeziehung. Es ist nicht das deutsche Judentum, wie es eben diese ganz bestimmte Periode gab. Und die gab es, und da stimme ich Frau Starosielski zu, die gab es auch nur hier in dieser Form der Verflechtung. Das aschkenasische Judentum, wenn wir heute darüber sprechen, auch über die Traditionen, die es geprägt hat und so, denken wir eigentlich sehr viel stärker in Richtung Osteuropa, wohin dann ja die Migrationen stattgefunden haben, also in Richtung Polen und weiter in die Ukraine und so, wo eben die Traditionen weiterentwickelt wurden und zwar anders weiterentwickelt wurden, als sie eben auf dem Territorium des im 19. Jahrhundert sich ja erst entwickelnden deutschen Nationalstaates entstanden sind.
Ein wichtiger Hinweis, ja. Ich wollte in der Tat gerade zurückschauen, weil 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, ein sehr viel längerer Zeitraum. Sie haben jetzt schon erwähnt, Frau Wenzel, für welche Zeit man überhaupt von deutschem Judentum sprechen kann. Und wenn wir dann noch weiter zurückschauen, es gibt ja schon seit dem Mittelalter ein sehr lebendiges jüdisches Leben in Deutschland im Allgemeinen und besonders bei uns im Südwesten des Landes. Davon zeugen ja auch heute noch die Schummstädte Worms, Speyer und Mainz. In der Zeit gab es ja Deutschland noch nicht und in der Zeit, wie war es denn da mit der jüdischen Identität? Wie hat die sich dargestellt?
Das ist natürlich eine Projektion, wenn wir über sowas heute sprechen. Also das Wort Identität und die Vorstellung von Identität sind Rückprojektionen. Wichtig ist, glaube ich, wir reden über die Wiege der aschkenasischen Kultur, gerade wenn wir über die Schumstätte sprechen. Wir reden über eine hohe Gelehrsamkeit, also hochgelehrte Gemeinden, die eine unheimlich große Ausstrahlungskraft hatten, in der der Talmud weiterentwickelt wurde, in der bis heute ganz maßgebliche Schriften verfasst wurden und die alle zerstört wurden aufgrund von Pogromen. Und das ist Teil natürlich der mittelalterlichen jüdischen Geschichte in dieser Region. Ja.
Und wie wichtig ist das Verständnis auch dieser alten Geschichten zum Verständnis der deutsch-jüdischen Geschichte?
Ich kann das jetzt mal für Frankfurt beantworten. Frankfurt ist ein Zentrum jüdischen Lebens gewesen seit der frühen Neuzeit. Und ich denke, es ist schon wichtig zu verstehen, dass dieses Zentrum immer ein europäisches Zentrum gewesen ist. Und so ist das vielerorts, wenn man sich anschaut, das, was sich dann im Lokalen entwickelt hat als besondere Bräuche und Riten oder besondere Formen eben der Gelehrsamkeit, entwickelte sich aber in einem europäischen Zusammenhang. Es kam europaweit, Beispiel nach Frankfurt, Jüdinnen und Juden, um hier zu studieren, ja, weil es eben als ein besonders gelehrsamer Ort galt. Es kam europaweit Jüdinnen und Juden, um hier zu handeln, weil es eine Handelsstadt war. Und sie kamen unter in einem geschlossenen Bezirk der Judengasse, ein Ghetto, ein frühneuzeitliches Ghetto, und interagierten dann aber im Frankfurter Stadtraum, der natürlich christlich geprägt war. Also, ich denke, das ist eine ganz andere Zeit und eine andere Geschichte, aber sie prägt natürlich, was Frankfurt angeht, also bis heute so etwas auch wie die DNA und das Selbstverständnis dieser Stadt.
Ich glaube, dass das sich zurückbeziehen auf alte Geschichten vielleicht oder auf die Geschichte ist immer ein sehr wichtiger Gedanke, den man erstens auch als Kernpunkt der jüdischen Tradition eigentlich sieht. Weil wenn wir an alle jüdischen Feiertage denken, ist der Kernpunkt immer zusammenzukommen und über die jüdische Geschichte oder die Geschichte des jüdischen Volkes zu sprechen. Und das ist immer verbunden mit Ritualen und man kommt zusammen und diese Tradition soll weitergegeben werden sozusagen an die künftigen Generationen. Also dieses Element der alten Geschichten, die Relevanz der Lehren aus der Geschichte für die Zukunft, das ist ein sehr, sehr jüdischer Gedanke, den ich aber auch glaube, für wichtig zu halten für unsere Gesellschaft. Also wenn wir wiederum über die 1700 Jahre jüdischen Lebens in Deutschland sprechen, ist es, glaube ich, auch wichtig, auch nochmal ins Mittelalter zu blicken und einfach festzustellen, wenn man Verschwörungsmythen, die antisemitisch waren, dort sozusagen erkennt oder die dort vielleicht sogar ihren Ursprung finden. Das ist eben, glaube ich, sehr wichtig, um auch antisemitische Verschwörungstheorien oder Erzählungen heute sich anzuschauen, weil die tatsächlich auch einen historischen Aspekt in sich tragen.
Jetzt bin ich natürlich neugierig, von Herrn Kovacs zu hören, wie Sie das tatsächlich dann integrieren jetzt in diesem Festjahr, in welcher Form und in welchem Ausmaß auch von der Gewichtung her.
Das war eine Herausforderung von Anfang an und ich würde gerne auch nochmal anknüpfen an dem Gesagten, dass es sehr wichtig ist, auch im Kontext von diesem Festjahr natürlich auch in der jüdischen Tradition, aber auch allgemein die Geschichte mit der Gegenwart und auch mit der Zukunft zu verbinden. Einfach zu schauen, dass man eine Plattform bildet, aus der Geschichte zu lernen, um eine Gegenwart sozusagen zu formen und eine Zukunft zu bauen. Wir versuchen auch viele Persönlichkeiten anzusprechen aus der 1700-jährigen Geschichte, auch Situationen natürlich. Es gibt auch jüdische Persönlichkeiten, wurde auch Moses Mendelssohn angesprochen, der natürlich aus dem jüdischen Kontext kam. Aber auch zu zeigen, es gab viele Gemeinsamkeiten, es gab viele Unterschiede und es gab auch viele Warnsignale und Verschwörungsmythen, die seit 1700 Jahren wie ein alter Virus nicht aus den Köpfen gekriegt worden ist. Auch das wollen wir sichtbar machen. Und Sie haben gefragt, wie kriegen wir das hin? Das ist eine sehr große Herausforderung. Wir versuchen es immer in einen Kontext aus der heutigen Perspektive zu betrachten. Wir versuchen dazu zu motivieren, immer zu schauen, was lernen wir eigentlich aus der Vergangenheit? Was kann uns helfen, die Gegenwart zu gestalten? Was kann uns vor allem helfen, dann auch eine Zukunft zu bauen, damit wir das, was wir 1700 Jahre vielleicht auch falsch gemacht haben als Gesamtgesellschaft, dass wir das nicht wiederholen.
Frau Wenzel, bleiben wir noch ein bisschen bei der Vermittlung der Vergangenheit. Wir sind jetzt, das ist ja Ihr Slogan sozusagen, als Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, haben Sie verschiedentlich in Interviews betont, dass es Ihnen eben darum geht, Geschichte von der Gegenwart her zu erzählen. Was heißt das genau?
Also zunächst mal versteht man das, glaube ich, ganz gut, wenn man zu uns kommt. Wir haben diesen wunderbar neuen zeitgenössischen Bau von Stabarchitekten und der steht in einem Verhältnis zu dem Rothschild-Palais, also einer der Wohnhäuser der Familie Rothschild. Und das ist natürlich ein Spannungsverhältnis. Mhm. Das eine ist eine zeitgenössische Setzung, das andere ist ein klassizistisches Stadtpalais. Und dieses Spannungsverhältnis kennzeichnet auch unsere Arbeit. Das heißt nicht nur, dass wir auf der Ebene der Vermittlung, also in digitalen Ebenen, in den Formen der Präsentation, zeitgenössisch agieren, sondern, ich sage immer, wir vermitteln Geschichte in Geschichten, in persönlichen Geschichten und zwar so, als ob diese Geschichten quasi aus dem Jetzt heraus erzählt sind oder im Jetzt. Damit wollen wir natürlich persönliche Zugänge schaffen. Wir wollen Empathie wecken. Wir wollen die Möglichkeit eröffnen für unsere Besucherinnen und Besucher, über sich selbst nachzudenken, über die eigenen persönlichen Geschichten. Und das ist eine Blickfrage. An der Stelle sozusagen geht es uns einfach um die Vielfalt auf der einen Seite der Geschichten. Es geht uns um die persönliche Berührung. Und es geht uns auch darum, die Relevanz dieser Geschichten mit Blick auf die Gegenwart zu unterstreichen.
Frau Staroselsky, ist das vom Konzept her der richtige Weg?
Absolut. Ich finde es wunderbar, dass das Museum in Frankfurt genau diesen Ansatz sich gewählt hat. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass dieser Ansatz auch in der Schule und in der Bildung gewählt werden würde. Weil ich selbst studiere Lehramt und ich weiß, wie man darüber lernt, über beispielsweise wiederum die Shoah zu berichten. Und was auch oft passiert, ist, dass Lehrkräfte den Schülerinnen und Schülern ein Video oder einen Film über die Shoah zeigen. Und dann war es das, dann spricht man gegebenenfalls noch über die Zahl der ermordeten Juden damals. Und ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Es muss absolut persönlich sein. Es muss um Menschen gehen, um Menschenleben. Und ich glaube, dass das auch das Problem ist, warum es möglicherweise der jungen Generation auch so schwer fällt, noch zu verstehen, warum dieser Aspekt der Geschichte in Deutschland so enorm wichtig ist. Und dass man nicht von einer Schuld sprechen möchte, aber dass man von einer Verantwortung sprechen möchte. Und dass wir alle quasi diese Verantwortung tragen als Gesamtgesellschaft. Und das funktioniert auch nur, wenn man das über die persönliche Ebene schafft. Ich denke, dass die Gedenkkultur auf institutioneller Ebene in Deutschland tatsächlich wirklich gut und wirklich stark ist. Aber sie muss bei den Menschen im Herzen ankommen. Und sie muss die Menschen erreichen, empathisch, wie Sie, Frau Wenzel, gesagt haben, damit man versteht, warum das einen selbst betrifft und welche Lehren man aus der Vergangenheit ziehen soll.
Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, zielen Sie ja mit dem Festjahr, Herr Kovacs, durchaus auch in diese Richtung. Und wenn man sich da mal auf Ihrer Internetseite einiges anguckt, dann findet man auch was in diese Richtung. Also Sie arbeiten viel mit digitalen Formaten, mit Podcasts, mit aufgezeichneten Interviews, in diesen 1000 Veranstaltungen, die Sie da schon erwähnt haben, spielt das Digitale eine große Rolle. Also ich denke mal jetzt nicht nur Corona-bedingt. Wen wollen Sie genau ansprechen? Was ist Ihre Zielgruppe?
Wir wollen eine möglichst breite Zielgruppe ansprechen und wir wollen vielleicht auch Menschen ansprechen, die nicht klassischerweise in ein Konzert und in eine Lesung gehen. Und ich glaube, deswegen ist es auch ganz wichtig, wir haben über Empathie gesprochen, das ist absolut unser Ansatz. Ich nehme immer ein Beispiel, wenn man einen Nachbarn kennenlernen möchte, kann man entweder seinen Lebenslauf studieren und vielleicht ein Fernglas nehmen und beobachten. Man könnte aber auch ihn einladen und abends ein Gläschen Wein mit ihm zusammen trinken. So versuche ich es den Menschen immer zu erklären. Empathie ist enorm wichtig, denn wir haben es nicht nur mit einer Gedenkkultur, und ich glaube, hier müssen wir auch trennen zu tun, sondern wir haben es auch natürlich leider mit einer Bekämpfung der Stereotypen in den Köpfen der Menschen zu tun, mit Antisemitismus. Und um den zu durchbrechen, versuchen wir auch genau diesen Ansatz zu fahren, zu sagen, wir wollen hier wirklich eine Brücke bauen und empathisch werden. Und das ist natürlich, Sie sagten, nicht wegen Corona. Natürlich ist Corona eine Herausforderung auch für uns. Deswegen versuchen wir da auch, möglichst viele digitale Konzepte umzusetzen. Aber am Ende, um den Antisemitismus in den Köpfen der Menschen rauszukriegen, was wir bis jetzt nicht geschafft haben, auch nicht in den letzten 76 Jahren und auch nicht vorher, braucht es auch mutige Konzepte, neue Konzepte, frische Konzepte. Das, was wir bis jetzt getan haben, ist sicherlich gut und richtig. Und es ist auch sicherlich richtig, dass wir an der Gedenkkultur weiterarbeiten und die vielleicht mit der neuen Generation umzustrukturieren. Aber es ist auch enorm wichtig, dass wir versuchen, neue Wege zu gehen, damit wir endlich von diesen immer noch über 20% antisemitischen Vorurteilen in den Köpfen der Menschen runterkommen. Und da ist eben Empathie einer der Ansätze, die wir, glaube ich, vergessen haben, was aber auch natürlich daran liegen kann, dass es wenn wir statistisch reinschauen, sehr schwer ist, jüdische Menschen direkt kennenzulernen.
Ja, eben, das wollte ich gerade sagen. Ja, also ich habe ein Interview mit Ihnen gesehen, in dem Sie gesagt haben, wenn Sie sagen jemandem, dem Sie begegnen, ich bin Jude, dann schauen Sie zunächst mal in betroffene Gesichter in erster Linie.
Ich sage schon mittlerweile, wenn ich Glück habe, ist das Gesicht betroffen. Also es gibt entweder die Betroffenheit oder die übermäßige Neugier. Es ist sehr, sehr selten, dass jemand es einfach normal zur Kenntnis nimmt. Ein gewisses Interesse ist auch natürlich, aber das ist auch klar. Denn die traurige Wahrheit ist, wenn wir es relativ sehen, es sind 0,2% der Bevölkerung in Deutschland jüdisch. Ich habe es mal als Witz, also ein Scherz rausgebracht, dass es wahrscheinlicher ist, vom Blitz getroffen zu werden, als einem Juden auf der Straße zu begegnen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, weil natürlich man muss sich Mühe geben, jüdischen Menschen zu begegnen. Und das ist für die jüdischen Menschen auch eine Herausforderung natürlich, das zu bedienen, diese Begegnung.
Aber was heißt das denn genau? Man muss sich Mühe geben. Also als Nicht-Jüdin, als Nicht-Jude, also in einer Normalität, wie schaffe ich das überhaupt, Juden oder Jüdinnen zu begegnen? Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich hoffe, Sie verstehen, wie ich das meine.
Aber ehrlich gesagt, ich finde, das klingt tatsächlich blöd.
Ja, okay.
Und zwar, ich finde es auch ein bisschen die falsche Frage. Und zwar einfach aus dem Grund, wovon wir drei doch hier sprechen, ist diese Otherings, dieses als was ganz anderes wahrgenommen werden. Und das ist natürlich ein Teil sozusagen dieses Komplexes aus Neurose, aus Schuld, Schuldabwehr in Deutschland, auf Überladenheit bei diesem Thema. Und das verunmöglicht letztlich Formen der Auseinandersetzung. Ich finde dieses Bild mit dem Fernglas irgendwie sehr gelungen von Ihnen, Herr Kovacs. Ich finde auch immer, es geht ja nicht darum, auf Jüdinnen und Juden und auf jüdisches Leben draufzuschauen oder irgendwie Jüdinnen und Juden kennenzulernen, sondern es geht darum, auf der einen Seite zu verstehen, dass dieses Land an vielen Stellen und seine Kultur an vielen Stellen von Jüdinnen und Juden geprägt wurde, dass heute hier wieder eine vitale jüdische Gegenwart ist. Die jüdischen Gemeinden in Deutschland waren die schnellst wachsendsten Gemeinden in Europas in den letzten Jahren, dass Jüdinnen und Juden sich hier artikulieren wollen, in ihrer Unterschiedlichkeit sich als Teil dieser Gesellschaft empfinden wollen und dem einen Raum zu geben und ein bisschen abzurüsten in den Zuschreibungen, in den Erwartungshaltungen und lieber an den eigenen Neurosen zu arbeiten.
Um da nochmal dran zu bleiben. Also ich glaube, Sie sagen da was ganz, ganz Wichtiges, Frau Wenzel, und zwar die eigenen Erwartungen, die man sozusagen an, in Anführungsstrichen, den Juden hat. Ja, das Bild des Juden, was in den meisten Köpfen vorherrschend ist, ist schon mal der Anfang, der geändert werden muss. Also wenn man das Wort Jude in den Raum stellt, dann ist das Erste, bei ganz vielen Menschen würde ich jetzt behaupten, dass man an einen Mann mittleren Alters denkt, der Bart trägt und Schläfenlocken hat und natürlich immer eine Kippa auf dem Kopf hat und quasi gerade zum Gebet in die Synagoge geht. Das ist so das erste Bild. Und ich glaube, da quasi schon mal von wegzukommen, ist sehr, sehr wichtig. Und es ist auch wichtig, jüdisches Leben zu normalisieren, um es nicht als etwas Exotisches, als etwas wahrzunehmen oder anzuschauen, als wäre das etwas, was man nur in Anführungsstrichen im Museum betrachten darf, sondern es ist tatsächlich die reale Lebensrealität, in der wir uns befinden. Und ich glaube auch, dass wir noch ganz stark beim Thema Sicherheit anknüpfen müssen, weil es quasi diesen Gedanken gibt, die jüdischen Gemeinden sind sehr für sich, die haben diese hohen Sicherheitsvorkehrungen und immer Sicherheitspersonal vor jüdischen Institutionen und das ist so ein exklusiver Club quasi. Aber der Punkt ist ja, die jüdischen Gemeinden würden sich sehr, sehr gerne öffnen, würden sehr gerne eben diese Sicherheitsvorkehrungen nicht haben, aber leider ist es eben doch so, dass man diese Sicherheit braucht, dass Kinder, wenn sie zur jüdischen Schule gehen, dass es für sie normal ist, den Sicherheitsmann vor der Tür, der immer eine Pistole bei sich trägt, zu grüßen, weil sie wissen, dieser Mann beschützt mich quasi. Und das ist leider noch ein Moment, woran wir noch als Gesamtgesellschaft arbeiten müssen. Es ist eben auch traurig, dass ich im Studierendenverband noch immer feststellen muss, dass es viele jüdische junge Menschen gibt, die sagen, sie möchten nicht öffentlich als jüdische Person wahrgenommen werden, weil ihnen das möglicherweise später in ihrer Karriere schaden könnte oder ja, man weiß ja nie, wie die Leute tatsächlich ticken. Und Herr Kovacs, Sie hatten das angesprochen mit den 20%, also antisemitischem Gedankengut. Das ist ein großes Problem. Ich glaube, dass da sehr viele Chancen liegen, wirklich bei diesem Projekt und bei diesem Festjahr tatsächlich diese Vorurteile abzubauen und in die Begegnung hineinzugehen und zu verstehen, dass jüdisch sein nichts Schlimmes oder Exotisches ist.
Aber da steckt ja jetzt wirklich viel drin, auf die Schwierigkeit, dass ja Identität, jüdische Identität auch nicht so klar ist innerhalb derer, die Juden sind. Und dann haben Sie die Problematik angesprochen, dass Sie sagen, viele Studierende in der jüdischen Studierendenunion um Sie herum würden auch gar nicht so gerne selber sagen, dass sie Jude oder Jüdin sind, weil sie Angst hätten, dass sich daraus möglicherweise für ihren beruflichen Weg Probleme ergeben könnten. Ich finde die ganzen Punkte jetzt sehr wichtig. Ich möchte die doch noch mal nacheinander besprechen mit Ihnen. Vielleicht mal angefangen mit dem Thema jüdische Identität aus der Perspektive von Juden und Jüdinnen. Dazu findet sich wirklich auch was Interessantes in dem Programm, in dem Digitalprogramm des Festjahres. Da ist diese Seite, wo ganz viele unterschiedliche Juden und Jüdinnen in kurzen Clips erklären, was es für sie bedeutet, jüdisch zu sein. Und da habe ich mir mal drei Beispiele rausgesucht. Jüdisch zu sein bedeutet für mich, immer wieder sagen zu müssen, was es bedeutet, jüdisch zu sein. Das ist das Erste. Judentum bedeutet, Judentum zu leben, zu zeigen und nicht herumzuschwafeln. Das ist das Zweite, was ich sich da gefunden habe. Und das Dritte, jüdisch sein bedeutet lebenslange Suche nach eigener Identität. Und ja, ich finde, da steckt unglaublich viel drin. Die Wahrnehmung, dass man sich als Jude, Jüdin immer wieder von Neuem erklären muss, das Bedürfnis, Judentum auch leben zu dürfen, ohne ständig darüber reden zu müssen, und schließlich eben auch diese Identitätssuche, also die Vielfalt jüdischer Identitäten, müsste man ja sagen.
Identität ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und ich würde eigentlich auch provokativ sagen, wir müssen uns ja nicht nur um die eigene Identität kümmern, sondern wir werden ja teilweise auch noch mit einbezogen, wenn es um die deutsche Identität geht, also die nicht-jüdische Identität, die Vergangenheitsbewältigung oder wie Frau Wenzel sagte, die Neurosen, die noch übrig geblieben sind, die daraus resultierten. Und das macht natürlich das Leben sehr, sehr komplex. Und ich glaube, eine Identität so zu beschreiben ist schwer, ist auch für uns schwer, weil da sehr, sehr viel dran hängt. Viele sprechen von Kultur, wenn man in die Wissenschaft reingeht. Ich habe es jetzt zufälligerweise recherchiert. Ich finde nichts über eine jüdische Kultur. Es wurde gesagt, ja, es ist eine, die sich noch bilden muss vielleicht. Es gab kulturelle Beiträge. Das waren aber Menschen, die nicht unbedingt in der jüdischen Gemeinschaft verwurzelt waren, sondern eher in Deutschland verwurzelt waren, wenn wir uns Moses Mendelssohn angucken. Also es ist keine jüdische Kultur, sondern es ist eine Kultur, die vielleicht aus der jüdischen Tradition gewachsen sind oder Traditionen gewachsen sind. Und ob es dann der Humor ist, ob es das Essen ist, der Falafel, der aus Israel herkommt oder dem Libanon, oder ob es der gefüllte Fisch ist, der vielleicht aus dem Ostblock kommt, das sind alles Dinge, das ist ein Findungsprozess, das entwickelt sich und ist eben komplex. Und ich glaube, was wir zeigen wollen, auch als jüdische Gemeinschaft in Deutschland, und ich glaube, da spreche ich für viele, ich spreche jetzt für mich, aber das habe ich viel gehört, es ist einfach, wir müssen weg von der Vergangenheit, von dieser Versöhnungskultur vielleicht einfach in eine, wir lassen euch leben, wir respektieren euch Kultur. Wenn Sie sich das angucken, wird jeder etwas anderes sagen. Es gibt nicht den Juden, den deutschen Juden, den gibt es einfach nicht.
Also ich vermeide wirklich das Wort Identität. Ich finde das hochproblematisch, weil das insinuiert, dass das irgendwie sozusagen ein abgeschlossenes, ganzes, definierbares gibt. Und ich meine, erstmal finde ich es auch lebensfern. De facto verändern wir uns und mit dem verändert sich auch unsere Wahrnehmung von Welt und unserer selbst. Also das ist prozessual. Ich spreche immer von Subjektivität. Also es geht ja eigentlich darum, wie man sich als einzelne Person in ein Verhältnis setzt zu der eigenen Familie, zu der eigenen Gemeinschaft und dann zu der Gesellschaft, in der man lebt. Und in diesem Verhältnis wird sowas wie jüdisch sein erlebt, wahrgenommen, definiert, auch unterschiedlich definiert innerhalb der Gemeinschaft, aber auch innerhalb eines Lebens unterschiedlich definiert. Menschen, die zu einem Zeitpunkt religiös praktizieren waren, sind das zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht nicht mehr. Also das sind alles irgendwie Prozesse und ich finde das deswegen schwierig mit diesem Wort Identität und ich suche es eigentlich zu vermeiden. Das andere, das muss man ganz klar sagen, also das Religionsgesetz sagt natürlich, wer jüdisch ist, wer eine jüdische Mutter hat oder wer nach dem Religionsgesetz übergetreten ist. Aber trotzdem die Frage, was ist jüdisch? Darauf gibt es so viele Antworten, mehr als Personen. Ja? Und das heißt, auch da ist wieder eine Fehlannahme, dass es hier eine deutliche Klarheit gibt. Und deswegen, ich finde, es muss doch Spielräume und Freiräume und Sprechräume geben, in denen diese Unterschiedlichkeiten, dieses Prozessuale, dieses sich in Verhältnis setzen zu einer Tradition, zu einer Gemeinschaft, differenziert wahrgenommen werden kann. Und das geschieht, so wie nehme ich das Jahr bislang wahr, im Rahmen eben jetzt von 1700 Jahre. Das versuchen wir auch mit unserer Museumsarbeit. Und ich denke, diese Räume sollten einfach mehr entstehen.
Also der Gegenprozess, der notwendige Gegenprozess zur Stereotypenbildung.
Ja, und auch zu Homogenitätsvorstellungen, wissen Sie? Also genauso wie die Vorstellung einer homogenen deutschen Gesellschaft bedrohlich ist für Jüdinnen und Juden, weil sie die Jüdinnen und Juden nämlich ausscheidet. Genauso ist natürlich die Vorstellung einer homogenen jüdischen Gemeinschaft auch für diejenigen, die Teil dessen sind, auch in Teilen bedrohlich oder eine Stereotypisierung. Ja, also.
Aber das Tolle ist ja, man muss ja sagen, umgekehrt, die deutsche Identität ist ja auch im Wandel begriffen. Und genauso wie ich seit Jahren auch jüdische Freunde versuche zu verstehen und mir da auch Mühe gebe, ja, auch mit der Vergangenheit, auch mit meinen Großeltern. Ne? Ich will jetzt nicht wieder drauf zurückkommen, aber immerhin, meine Großeltern waren im Konzentrationslager. Das hat bei mir natürlich auch gewisse Neurosen mitvererbt. Aber ich gebe mir viel Mühe, das erwarte ich eigentlich von den anderen auch. Und ich glaube, das ist auch möglich. Und da wir ja glücklicherweise in einer pluralen Gesellschaft leben und jeder anders ist, aber dass man da mal locker dran gibt und sich wirklich mal einen Tritt gibt und auch Mühe gibt, das, glaube ich, ist zu erwarten. Und dann könnte es auch klappen.
Ich habe da jetzt noch den einen Aspekt, den die Frau Staroselsky vorhin angesprochen hatte. In der Studierendenunion würden manche Kommilitoninnen und Kommilitonen sagen, sie würden eigentlich gar nicht so gerne in der Öffentlichkeit preisgeben, dass sie Jüdin oder Jude sind. Also diese Schwierigkeit, sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Also wie ausgeprägt ist diese Zurückhaltung, tatsächlich zu sagen, dass man Jude oder Jüdin ist? Und ist das vielleicht auch ein Hindernis in der Begegnung?
Ich glaube nicht, dass das ein Hindernis in der Begegnung ist. Das ist viel eher ein Auftrag, zu normalisieren, dass Jüdischsein nichts Schlimmes ist, sondern man muss auch verstehen, das nimmt sozusagen den Hintergrund daher, dass das jüdische Volk an vieler Stelle auch hierzulande, wenn wir wiederum auf die 1700 Jahre blicken, durch die Epochen hindurch gab es natürlich Zeiten der Blüte des jüdischen Lebens und dann gab es Zeiten des Pogroms oder von Gesetzen, die Juden und Jüdinnen unterdrückt haben. Und das ist quasi vielleicht, wenn man das so sagen kann, unsere Neurose, dass wir drüber nachdenken, ja, man weiß ja nie, wen man begegnet. Und nochmal, wenn man sich diese Statistik vor Augen führt, mit 20% der Menschen haben antisemitisches Gedankengut. Und dann kommt es natürlich darauf an, mit wem man kommuniziert, interagiert. Jetzt gerade im Zuge der Corona-Demonstrationen. Also es gab so viel antisemitische Verschwörungserzählungen, die auch wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Und Antisemitismus ist schon lange salonfähig. Und da, finde ich, ist das irgendwo sehr gut nachvollziehbar, dass sich viele jüdische Menschen einfach nicht als jüdisch öffentlich outen wollen, weil man sofort dann quasi als dieser Typus wahrgenommen wird und dann fallen alle anderen Eigenschaften auf einmal weg.
Frau Wenzel, was sagen Sie?
Ich denke, dass das genauso wie überhaupt der Auftrag ist, doch ein mehrheitsgesellschaftlicher Auftrag, gegen Antisemitismus anzugehen und gegen andere Anstellungen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und es wird immer wieder, auch wir als jüdisches Museum, aber auch die Jüdinnen und Juden immer wieder zu Antisemitismus befragt, natürlich, weil da der Erfahrungshorizont ist und weil die Notwendigkeit ist, sich dazu zu verhalten. Aber der Auftrag, finde ich, müsste gehen an zivilgesellschaftliche Einrichtungen, an historische Museen, natürlich an die Politik, da Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen, dem kann ich mich hundertprozentig anschließen.
Also das Festjahr ist auf jeden Fall ein Weg. Es gibt darüber hinaus aber auch in der Kultur noch viele andere Initiativen, also die museale Landschaft. Aber ich denke jetzt auch noch an solche Initiativen, zum Beispiel des Zentralrats der Juden Meet a Jew. Das ist eine Initiative, die ich auch vor nicht allzu langer Zeit erst kennengelernt habe. Solche Initiativen müssten ja vielleicht dann auch noch mehr entstehen.
Aber absolut. Also das ist genau der richtige Ansatz. Vor allem, das ist das, wo wir auch zu Beginn angefangen haben. Die Möglichkeit, Menschen, die noch nie einem jüdischen Menschen persönlich begegnet sind in Deutschland, hier jemanden kennenzulernen, auch in Schulen ganz, ganz wichtig. Und darüber vielleicht auch eine empathische Verbindung aufzubauen oder die Stereotypen dann entsprechend abzubauen.
Welche Rolle hat die Kultur, diese Stereotype abzubauen, die Empathie zu stärken und ein Bewusstsein für Vielfalt jüdischen Lebens zu schaffen? Frau Wenzel.
Für mich hat sie natürlich eine zentrale. Ich bin ein durch und durch kulturell geprägter Mensch. Mein Verständnis von Jüdischkeit ist auch maßgeblich kulturell. Das heißt, da geht es um Musik, um Kunst, um Essen, um solche Dinge. Und ich finde, auf der Ebene passiert auch relativ viel und wie ich finde auch relativ viel Gutes, weil es da auch nicht immer so eindeutige Markierungen zum Teil gibt. Wenn Sie in Kunstausstellungen gehen oder so, dann gehen Sie nicht unbedingt in eine Kunstausstellung von einem jüdischen Künstler, sondern Sie realisieren vielleicht, dass es ein jüdischer Künstler ist auf den zweiten Blick und erstmal schauen Sie sich die Bilder an und fragen sich dann, was hat das vielleicht, welche Erfahrungen spielen hier vielleicht rein? Und diese Arten von Zugängen finde ich produktiv, weil sie die richtigen Fragen eröffnen und diese Fragen zielen eben auf den persönlichen Erfahrungsraum, das, was jemand mitbringt, in dem wie er oder sie dann eben sein Werk oder seine, wie man das nennt, kulturelle Artikulation schafft. Und das ist eben vielfältig, das ist unterschiedlich laut oder leise. Und da auf dieser Ebene, finde ich, passiert sehr viel und das ist so der Bereich, in dem ich mich am meisten auch zu Hause fühle.
Mit Blick auf die Uhr kommen wir zur Schlussrunde. Frau Wenzel, Frau Staroselsky, Herr Kovac, abschließend die Frage, welche ganz persönlichen Erwartungen haben Sie an das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland und was sollte sich dadurch idealerweise ändern?
Also bei mir sind die Wünsche eigentlich relativ einfach und ich hoffe, das wird passieren, dass wir von dem Blick in die Vergangenheit und vielleicht manchmal den ausschließlichen Blick in die Vergangenheit einfach langsam auch mal in die Zukunft blicken können, in eine gemeinsame Zukunft als Gesamtgesellschaft. Und tatsächlich, dass wir es vielleicht schaffen, dazu beizutragen, eine gewisse Normalität zwischen jüdischen und nichtjüdischen Menschen herzustellen in der Gesellschaft, die wir jetzt meiner Ansicht nach nicht haben. Und vielleicht wird es dadurch dann möglich sein, dass tatsächlich nicht bei jedem Konzertbesuch, wo es um jüdisches Leben geht, dann meine Kinder an Polizeischutz vorbeilaufen müssen.
Frau Staroselsky.
Also ich habe große Hoffnung in die ganzen Veranstaltungen. Ich hoffe auch, dass das Angebot wahrgenommen wird von sehr, sehr vielen Menschen. Ich stelle mir eben die Frage, wie es weitergeht nach dem Festjahr. Wird das jetzt ein Jahr sein, in dem wir in den Kontakt treten, Begegnungen schaffen, einander kennenlernen und dann ist das sozusagen wieder vorbei? Oder wie schaffen wir das, da dran zu bleiben, dass jüdisches Leben tatsächlich normalisiert wird, dass jüdische Menschen als Teil der Gesellschaft gesehen werden und nicht mehr als Fremdkörper oder Exot? Wie ich vorhin gesagt hatte, ich hoffe, dass Vorurteile gebrochen werden, dass viele Fragen gestellt werden, weil wer Fragen stellt, kann auch Antworten bekommen, dass man viel diskutiert, dass man seinen Blick öffnet und dass es am Ende verstanden wird, dass jüdisches Leben hierzulande tatsächlich sehr, sehr divers, sehr unterschiedlich, sehr vielfältig in der Religion, in der Kultur, auch politisch, dass das sehr unterschiedlich alles aussieht. Hoffentlich kommen wir irgendwann dahin, quasi wie Juden in Amerika, in New York leben, dass das toll ist, dass es niemanden sorgt und dass man einfach frei sein Judentum ausleben kann, so wie man möchte, ohne Sorge.
Frau Wenzel.
Als Leiterin des Museums, eines jüdischen Museums gesprochen, lange Zeit waren wir eigentlich eine Art Nischenmuseum und ich habe den Eindruck, dass die Themen eines jüdischen Museums, die ja verknüpft sind mit den Themen dieses Festjahres, sind einfach zunehmend relevant. Und für mich ist das Kernthema eigentlich, wie wollen wir zusammenleben mit unseren Unterschiedlichkeiten? Und wenn wir aus einer jüdischen Perspektive heraus, die in diesem Jahr jetzt sehr viel präsenter wird, vielfältiger wird, vielstimmiger wird, selbstbewusst wird, diese Frage nochmal in die gesamte Gesellschaft stärker tragen können. Denn es ist nicht nur eine Frage der jüdischen Gemeinschaft, sondern es ist auch eine Frage für ganz viele andere Gemeinschaften in diesem Land. Dann ist, denke ich, viel gewonnen.
Mehr als Klezmer und Koscher, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, das war unser Thema in diesem heutigen SWR2-Forum. Meine Gäste waren Professor Dr. Mirjam Wenzel, die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, Anna Staroselsky, die Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland und André Kovac, er ist Geschäftsführer des Vereins 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V. Vielen Dank Ihnen dreien. Am Mikrofon war Doris Maul.